Die Frage über das der Unglaube der Juden, das Nicht-Glauben in Jesus, dass die kein Christ sein, das braucht eine längere Zeit. Ich hoffe, wir haben Zeit dazu, denn Paulus nennt das ein Mysterium. Er sagt, dass Juden nicht ohne Gott sind, aber einen blinden Flecken für Jesus haben. Juden sind kein Heiden, die kennen Gott und die lieben Gott und Gott liebt die Juden. Aber die haben einen blinden Flecken für Jesus. Und das ist ein Mysterium. Und das hat zu tun mit uns Heiden, dass wir zuerst mal versammelt werden können und eingepropft werden können. So, das ist eine teilweise Verhärtung, oder wie sagt Paulus in Römer 11. Aber ich möchte gerne diese ganze Linie schildern. Das kostet etwa eine Stunde. Aber dann sieht man, wie das alles so ist, wie es ist. Zweitens, die Terminologie Antisemitismus ist verwirrend, denn wie gesagt, Araber kommen auch aus Sem. So, man kann besser sprechen von Judenhass, denn darum geht's selbstverständlich. Hat nichts zu tun, denn auch Araber sind von Sem. Ich komme auch auf Israel oder Ismael in diese Stunde, aber ich dachte, es ist zuerst mal wichtig, dass man den Grund legt, ehe man sich in die Einzelheiten verliert. So, wenn ich jetzt weiterfahre, dann nehme ich auch diese Fragen mit, die mich darüber gestellt sind, weil wir Kaffee getrunken haben. Zuerst mal über dieses Land gab es noch diese Frage, was ist die Grenze von das verheißene Land? Dann lesen wir 1. Mose 15. Das ist eine wundervolle Geschichte. Das ist, wie der allmächtige Gott diesen Bund mit Abraham schließt. Ein Bund ist ein Vertrag, ein Kontrakt ist das auch. Es gibt in einem Kontrakt immer zwei Parteien, der Käufer und der Verkäufer. Und der Käufer verpflichtet sich, so viel zu bezahlen und so weiter. Und der Verkäufer verpflichtet, dass das Haus ohne Mangel oder ohne Vergifter in den Grund oder weiß ich was, alle Bedingungen. So, die müssen, und beide Seiten müssen diesen Kontrakt halten. Es gibt zwei Easy Kids. Und auch diese Covenant-Präsentation war sehr, sehr gut. Und heute sind wir dran, um nur zu hören nach Gottes Wort. Es gibt eine äußere Sache der Dinge und eine innere Sache. Wenn ihr mich heute ansieht, dann sieht man, wie ich aussehe, dass ich diese dumme Brille benutzen muss. Und dass meine Frau gesagt hat, du sollst einen guten Anzug anziehen und eine Krawatte tragen. Und das kann man alles sehen. So, das ist die äußere Seite. Aber was in meinem Kopf herumgeht oder in meinem Herzen lebt, das kann man nicht sehen. Kann man vielleicht ein bisschen spüren, aber das ist die Innenseite. So ist auch mit der Geschichte der Welt, so ist auch mit Israel. Man kann nach die Außenseite der Geschichte sehen, wie das im Fernsehen ist und im Radio und wie die Leute darüber sprechen, über die Ereignisse in der Welt und wie man das am Geburtstag feiern oder andere Feste zu Hause oder im Büro darüber spricht, das ist alles die Außenseite der Geschichte. Alles, was man so sieht. Aber es gibt auch eine innere Seite der Geschichte. Es gibt eine Kraft, die die Geschichte vorwärts treibt. Und das kann man nicht sehen. Parteien in einen Bund. Habe ich das schon angeschaltet? Ja, ich glaube wohl. Hier wird dieser Bund geschlossen in eine typische Weise von diesem Jahrhundert, etwa 2000 vor Christus. Dann würden bei diesen Kontrakten Tiere geschlachtet und die beiden Hälften werden gegenübereinander gelegt und dann gingen beide Parteien durch diese zwei Hälften, als ob sie sagen möchten, wenn ich meine Verpflichtungen nicht halte, dann darf mit mir geschehen, was mit diesen Tieren geschehen ist. So, das war ein wirklich ernste Sache. Und so ist Abraham daran, mit seinem Bundespartner dieses Kontrakt zu schließen. Oder umgekehrt, Gott ist daran, mit Abraham dieses Kontrakt zu schließen. Und dann werden diese Tiere in Zweien geteilt, ein dreijährige Kuh, ein dreijährige Ziege, ein dreijährige Widder, ein Turteltaube und ein anderer Taube. Und Abraham wartet und wartet und wartet auf Gott, um zusammen mit ihm zwischendurch zu gehen. Aber als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach Gott zu Abraham, da sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Hier prophezeit Gott schon die 400 Jahre Ägypten zu Abraham. Und ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern und Frieden und in guten Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen. Denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Vier Menschenalter, und wir wissen, das ist 400 Jahre. Das ist eine der Stellen, dass ein Geschlecht 100 Jahre bedeutet. Und die mussten 400 Jahre warten. Warum? Denn Gott hat die Bewohner des Landes eine Chance gegeben, sich zu bekehren von ihren Missetaten. Das war ungeheuer, was diese Völker, die da in das kleine Stückchen Land Israel wohnten, taten mit ihrer Tempelprostitution, mit dieser Abgötterei, dass man kleine Kinder im Feuer warf, dem Moloch opferte und so weiter. Aber die haben doch 400 Jahre Zeit gehabt, ehe Gott sagte, jetzt ist genug. Und so lange muss Israel in Ägypten bleiben, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Es gibt in die Bibel immer Maßnahmen oder Maßen, die voll werden müssen. Einmal am Ende der Zeit wird der Maß des Geduldes Gottes voll sein und dann gibt es kein Geduld mehr. Einmal werden die Übeltaten der Menschheit voll sein und dann kommt das Gericht. Einmal wird die Zahl der Gläubigen voll sein und dann geht er wieder nach Israel zurück. Einmal, so es muss zu dieser Vollheit kommen und in diesem Fall auch der Vollheit der Sünde der Amoriter, ehe Israel das Land eingehen konnte. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und ein Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Abraham ist in Schlaf gefallen. Und Gott selber geht durch die beide Hälfte, ohne Abraham. Er nimmt sein Bündnispartner seriös sozusagen, aber in dies Zwischendurchgehen, nur Gott nimmt er etwa auch Abrams Seite dieser Bund auf sich. Er sagt, ja, du bist Bundespartner, aber du bist Fleisch. Du wirst diesen Bund nicht halten können. Darum gehe ich alleine und verzehre beide Stücke. Ich nehme auch deinen Teil. für meine Rechnung und Verantwortlichkeit. Das ist Gnade Gottes. Ja, du musst dein Bestes tun und versuchen zu halten, die Gebote und so weiter, aber du bist Fleisch. Und ich allein bin Grund von dieser Bund. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Ström Euphrat. Die Euphrat läuft im Nahen Osten. Es hat Diskussionen gegeben in Ausleger, ob das die so quer zum Osten der Euphrat bedeutet, dann gehört ganz Saudi-Arabien dazu, sozusagen. Oder ob es die Nordgrenze des Euphrats bedeutet, und ich glaube, dass das der Fall ist. Dass, wenn man sich die Karte ansieht, der Golan und dann Syrien, bis man auf die Euphrat stößt. Das ist die Grenze vom Euphrat bis zum Strom Ägyptens. War das ein leeres Land? Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hetiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. Es war kein leeres Land. Es gab viele Iter, die dort woonten. Aber Gott sagt, dir werde ich das Land Kanaan geben. Das Los eures Erbteils. Aber wenn man es hat angefangen auch gut zu erwähnen, aber ihr weißt das, denke ich, 1. Mose 12, wie Abraham gerufen wurde. 1. Mose 12, die ersten drei Versen. Und der Herr sprach zu Abraham, Abraham war dann noch irgendwo in Ur der Chaldeer. Da diente er Abgötter, ihr kennt den allmächtigen Gott nicht. Aber eines Tages sprach Gott zu Abraham, verlasse dieses Gebiet und ziehe nach. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, aus Ur, und von deiner Verwandtschaft, lass das alles dort, und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ein Volk, ein Land, ein Segen. Das sind die drei Teile von was Gott versprochen hat hier. Ein Land, ein Volk, ein Segen. So, da geht Abraham. Zieht aus Ur nach Kanaan. Aber um ein Volk zu sein, braucht man wenigstens ein Kind. Sonst hört's auf. Und Abraham wird älter und älter und Sarah wird älter und älter und da kommt kein Kind. Und dann denkt Abraham, ja, vielleicht meint Gott, dass ich diese Meisterknecht, die ich habe, Eliezer, dass wir ihn adoptieren als unser Sohn, denn es wird immer mehr unwahrscheinlich, dass wir selber noch Kinder haben. Aber dann adoptieren wir Eliezer und dann kann er Erbe sein. Und werde ich doch ein Volk durch ihn. Kommt Gott wieder, wir können das alles nicht lesen. Sagt, nein Abraham, nicht Eliezer, du wirst einen Sohn bekommen. Aber man wird älter und älter und älter. Ja, und Gott kann es wohl versprochen haben, aber man muss doch auch sein Vernunft benutzen, sagen wir immer. Und man kann wohl warten, bis Gott etwas tut, aber wir müssen auch etwas tun. Und dann haben die diese Gedanken. Und das war auch sehr üblich, das geschah auch in diesen Jahren. Finden wir ein, wie man heute sagen würde, eine Leihmutter. Ich habe diese schöne Sklave aus Ägypten, Hagar, sagt Sarah, komm zu ihr, sie wird sicher fruchtbar sein und dann wird hoffentlich ein Kind geboren, das adoptieren wir als unser Sohn, 100%, denn es ist dann doch auch ein Sohn von dir, Abraham, durch dein Samen. Und vielleicht ist das, was der Herr will. Schönes Plan. Und ja, ein Kind wird geboren aus Hagar. Sein Name Ishmael. Jetzt ist das Problem erledigt, gelöst. Abraham hat einen Sohn. Abraham und Sarah adoptieren diesen Sohn, es ist ihr Sohn, Erbe, und jetzt kann ein Volk entstehen. Ein Volk, ein Land, ein Segen. Aber als ob Gott von nichts weiß, erscheint er wieder zu Abraham. 1. Mose 17. Vers 15. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Er wagt es nicht, Gott in sein Gesicht auszulachen. Er fiel zum Boden und er lachte. Und ihr denkt, aber Gott, das ist doch nicht nötig. Das kann gar nicht mehr. Ich bin zu alt, Sarah ist zu alt. Aber es ist auch nicht nötig, weil ich schon einen Sohn habe, Ishmael. So, er fiel zu Boden, lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und dann spricht Abraham zu Gott, ach, dass Ishmael mochte leben vor dir. Das ist mein Sohn. Ishmael. Da sprach Gott, nein. Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaac nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Aber was Ishmael anbetrifft, ich habe dich gehört. Ich weiß, dass das ein Sohn von dir ist, Abraham. Und für Ishmael habe ich dich auch erhört. Siehe, und dann kann man besser zukünftig übersetzen. Ich werde ihn segnen, werde ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Mein erstgeborener Sohn, Isaak. So, was bedeutet das? Der Bund, den ewigen Bund, ist mit Israel geschlossen. Aber Ishmael hat den Segen bekommen.
Isaac, wie ihr weißt, ist Stammvater von den Juden. Ismael ist, wie ihr weißt, Stammvater der Araber. Gott hat absolut Wort gehalten. Er hat Ismael sehr gesegnet. Er hat ein mächtiges Volk aus ihm gemacht. Es gibt zwischen 300 und 500 Millionen Araber heutzutage. Die wohnen in ein ganz großes Gebiet im Nahen Osten. Haben sehr viel Öl. Sind sehr mächtig. Bewohnen 22 bis 25 unabhängige Staaten. Mit diesem Öl können die die Wirtschaft der Welt würgen, wenn die das wollen. Sehr mächtig geworden. Gott hat Ismael sehr gesegnet. Ich habe jüdische Freunde, die haben mir gesagt, ich hätte lieber den Segen bekommen als den Bund. Denn der Bund bedeutet Leiden. Dann trägt man den Namen Gottes. Und das bedeutet Leiden in dieser Welt. Es gibt, wie gesagt, noch 15 Millionen Juden. Zwei Drittel im Laufe der Weltgeschichte abgeschlachtet. Ein ganz kleines Stückchen Land im Nahen Osten. Und kein Öl. Der Bund mit Abraham. Auserwählung Israels bedeutet Leiden. Bedeutet Tragen der Name Gottes. Wenn die Nazis den Juden verfolgt haben, waren die gar nicht interessiert, ob es religiöse Juden waren oder säkularisierte Juden oder atheistische Juden oder Christenjuden oder chassidische Juden oder man war Jude. Das genügt. Träger der Namen Gottes und die Dämonen hassen Gott. Hassen seine Repräsentanten in dieser Welt. So Bund mit Isaac. Segen für Ismael. So das Problem im Nahen Osten heutzutage ist nicht, dass man Nachkommen von Isaac oder Nachkommen von Ismael ist. Das sind sogar Neffen, kann man sagen. Haben derselbe Vater, aber verschiedene Mutter. Das Problem ist, und Ismael hat Segen, Isaac hat Blut, das Problem ist, dass das Nachkommen von Ismael in die Hände von einem anderen Gott gekommen sind. Das ist das Problem. Es ist ein tief geistlicher Problem in der Haus. Und nicht nur die Nachkommen von Ismael sind in die Hände von diesem anderen Gott gefallen, von Allah. Auch sehr viele andere Völker in dieser Welt. Das muslimische Reich, das dehnt sich schon aus von Indonesien durch Südostasien. Der Botschafter in Hongkong hat mir gesagt, dass ein Drittel von China, wenn es Religionsfreiheit dort geben würde, auch muslimisch ist. Durch Indien. Pakistan, alle ehemalige Sowjetrepubliken, das ganze Nahe Osten, die Hälfte von Afrika, tief durchgedrungen in Europa, auch in Amerika, fangt jetzt seriös an. Das ist das Problem. So, das ist das. Ich bin der Überzeugung, dass Allah Isaac und Jakob ist. Nicht der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Er ist ein anderer Gott, der am tiefsten Juden und Christen hasst. Wenn man sieht, wie im Zentrum von Jerusalem,
wenn ihr mich mit mir mitdenken kannst und durchschauen kannst, wie die Schöpfung ist, so dass, wenn ihr auf meine Ebene der Intelligenz kommen kann, und das kann nie, spricht der Herr, so musste auch das Geschlecht Israel aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. In die englische Übersetzung steht es etwas anders. Wenn das möglich wäre, dann würde ich Israel verwerfen für alles, was sie getan haben. Auch nicht für was sie getan haben, werde ich sie verwerfen. Das hat Gott mit Israel. Ihr liebt Israel. Wie ein Vater sein Kind, wie ein Mann seine Frau. Und das für immer. Hat einen ewigen Bund geschworen. Wenn man sagt, dass man Gott liebt und man liebt nicht das jüdische Volk, oder Israel. Da muss man sich ernsthaft fragen, was für ein Gott du liebst. Gott sagt, dass wir keine Bilder von ihm machen müssen. Nicht von Holz, Stein, Gold, steht in die 10 Gebote. Aber wir sollen auch kein Gedankenbilder von Gott machen und die anbeten. Und das ist vielmal in die Geschichte der Kirche geschehen. Wir haben Gottesbilder entworfen, ganze Theologien aufgebaut, logisch vernünftige Dogmatik und haben gesagt, so ist Gott. Und das glauben wir und das lieben wir. Aber wenn diese Gedankenbilder von Gott dazu führen, dass man das jüdische Volk, dass man Israel nicht liebt, dann liebt man einen anderen Gott. Dann liebt man nicht der Gott der Bibel. Denn er liebt Israel für immer. Da soll man sich ernst prüfen, was für ein Gott man dann sich gebildet hat. Und zurückgehen zu der Bibel. Psalm 105. Er sagt Israel, im Psalm 105, Vers 7, ist der Herr unser Gott. Der ewige Gott ist Israels Gott. Sein Name ist der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, der Gott von Israel, Vater von unserem Herrn Jesu Christi. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Hier gibt's die wieder, diese 1000 Geschlechter. An den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham und an den Eid, den er Isaac geschworen hat. Wenn man sieht, wie im Zentrum von Jerusalem, auf dem Berge Zion, wo einmal der Tempel stand, was steht dort? Zwei Moscheen. Der goldene Omar-Moschee, Felsendom. Drauf steht geschrieben, Allah hat keinen Sohn. Direkt gerichtet an uns Christen. Das ist, glaube ich, der einzige Moschee, die diese achtkantige, seitige Form hat. Denn das ist an der Stelle gekommen von einer byzantinischen Kirche, die dort gestanden hat. In dieser Form. Allah hat keinen Sohn zu den Christen. Weil Gott in die Bibel sagt, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Allah hat keinen Sohn. Kann das derselbe Gott sein? In die andere Moschee wird jeden Freitag Hass gepredigt gegen die Juden. Al-Aqsa-Moschee. Man hat diese Al-Aqsa-Brigade, die Bomben umhängen, sich sprengen lassen und versuchen, so viel Juden wie möglich mitzunehmen, um dann sofort ins Paradies zu gelangen. Die Bibel sagt, wir haben darüber gesprochen, Israel ist sein Erstgeborener, den er sehr lieb hat. Kann das dieselbe Gott sein? Nein. So diese ganze Problematik im Nahen Osten ist nicht, dass man Nachkommen von Ismael oder Isaac ist. Aber es ist ein geistlicher Kampf. Und es geht nicht nur um die Westbank, die Westufer, oder Gaza, oder der Golan, oder Ost-Jerusalem. Es geht um ganz Jerusalem und um ganz Israel. Darum geht's. In der Koran ist es sehr wichtig, kann man lesen, dass Allah Herrschaft hat über Land, dass er in Gewalt ist. Es ist auch schön, dass man persönlich ein frommer Muslim ist und an Allah glaubt und sich fünfmal pro Tag biegt und alle Pflichten erfüllt und so weiter. Das ist auch schön. Aber wenn man das nicht will, auch dann kann man noch überleben in einer islamischen Gesellschaft. Aber nur als Dhimmi. Ein zweitrangig Bürger bedeutet das. Da muss man viel Geld bezahlen. Man darf nie von seinem Glauben reden. Wenn man ins Gericht kommt, um irgendeine, auf irgendeinen Grund, und es wird ein Zeugnis gegeben von einem Muslim, dann zählt dein Zeugnis nicht, denn er ist Muslim und du bist ungläubiger Hund. Man darf nie davon sprechen und so weiter. Aber dann kann man überleben. Und man muss sagen, dass im Laufe der Geschichte Juden es besser gehabt haben in die Länder des Islams als in die Länder des Christentums. Es gibt nur zwei Situationen im Islam. Man lebt entweder im Haus des Friedens oder im Hause des Krieges. Hause des Friedens ist, wo Allah herrscht. Hause des Krieges ist, wo er nicht oder noch nicht herrscht. So technisch gesprochen lebt ihr hier in Österreich und wir in Holland im Hause des Krieges. Denn Allah herrscht noch nicht hier. Wenn Arafat angeboten hat, diese Frieden, dann hat er diesen Frieden von Allah gemeint. Das Land muss zurück unter Allah. Der drittheilige Stadt des Islams, und das ist Jerusalem. Nach Mekka und Medina ist Jerusalem der drittheilige Stadt. Mohammed hat versprochen, dass einmal die ganze Welt unter Allah sein wird. So das kleine Streifchen Land, das über 1000 Jahre schon unter Allah war, von 600 bis an, dass das wieder zurückkehren würde unter Religionen, die als passierte Stationen angesehen werden, wie Judentum und Christentum. Das kann einfach nicht sein. Dann ist Allah nicht Allah. Islam ist die ultime Ersatztheologie, kann man sagen. Ihr wisst, was Ersatztheologie bedeutet? Das ist, was die Kirche zu den Juden gesagt hat. Ja, ihr wart einmal das auserwählte Volk Gottes, aber ihr habt Nein zu Jesus gesagt. Wir, die Kirche, haben Ja zu Jesus gesagt. Jetzt sind wir das auserwählte Volk Gottes, das neue Israel, das geistliche Israel und so weiter. Wir ersetzen euch als auserwählte Volk Gottes. Das ist Ersatztheologie. Und ich habe schon gesagt, das macht Gott zu Lügner. Denn er hat einen ewigen Bund mit Israel. Aber jetzt kommt Islam und sagt, ja, die Juden, die waren vielleicht einmal das auserwählte Volk Gottes, aber die haben es verpasst. Dann kamen die Christen und die waren dann vielleicht das auserwählte Volk Gottes, aber die haben es auch verpasst. Jetzt haben wir die endgültige Offenbarung von Gott, von Allah bekommen. Jetzt sind wir das auserwählte Volk und wir ersetzen euch beide. So, das Stückchen Land muss zurück. Und die ganze Welt wird unter Allah kommen. Und das kann bei Salamitaktik so zu sprechen, Scheibe für Scheibe, aber das Endziel ist die ganze Wurst. Es kann in Verhandlungen mit politischen Verhandlungen, wie diese Oslo-Akkorde und so weiter, Stückchen für Stückchen, aber das Endziel ist alles. Es kann auch mit einem großen Schlag geschehen. Darum will Iran der Atombombe. Und er wird die benutzen auch. Ahmadinejad, der Präsident von Iran, gehört zu den Schiiten. Etwa 85% der Mohammedaner, der Islam ist sunnitisch, aber 15-20% ist schiitisch. Saudi-Arabien ist sunnitisch, Iran ist schiitisch. Und dann gibt es unter den Schiiten auch noch kleine Gruppen, die spezielle Überzeugungen haben. Ahmadinejad gehört zu solch eine kleine schiitische Gruppe. Und er ist davon absolut überzeugt, dass der Mahdi, das ist der muslimische Erlöser, die nennt diese Gruppe der 12. Imam. Dieser Imam ist schon einmal da gewesen in die Geschichte, in 800 oder 900 nach Christus. Ist dann verschwunden oder gestorben. Aber der wird wiederkommen, wieder erscheinen oder aus den Toten aufstehen. Er wird der große muslimische Erlöser sein, die endlich über die ganze Welt unter Allah Frieden bringen wird und Wohlfahrt für jeder. Aber glaubt Ahmadinejad. Diese zwölfte imam komt nur, wenn zuerst die Judenfrage gelöst is. Und er sagt zu Westen, wir werden die schmutzige Arbeit machen. Wir werden die Judenfrage lösen. Wir werden die alle im Meer treiben oder vernichten durch eine Bombe. Aber weißt ihr dann nicht, dass Israel seine Atomwaffen benutzen wird? Dass sie sich nie wieder als ein Lamm zur Schlachtung führen lassen? Ja, das wissen wir. Aber versteht ihr dann nicht, dass das Millionen von Toten geben wird? Ja, das kann sein. Aber das sind alle Shahids. Das sind Märtyrer. Die gehen sofort ins Paradies. Und es ist, gibt keine Möglichkeit, dass 5 Millionen Juden in das kleine Streifchen Land nicht am Ende überwonnen werden. Von Millionen und Millionen und Millionen Muslimen. So, wir werden das tun. Und dann wird Frieden kommen. Und dann kommt der 12. Imam. Und dann gibt's Wohlfahrt in die ganze Welt. Als ob man Hitler hört. Zuerst die Judenfrage lösen. Die Endlösung. Diese Ratten, diese Parasiten der Menschheit. Tod. Und dann kommt das Dritte Reich von Frieden und Wohlfahrt für alle. Judenhass, oder wie es manchmal genannt wird, Antisemitismus, aber man kann besser sprechen von Judenhass. Judenhass hat sich immer in die Geschichte gehüllt in viele verschiedene Formen. Es gibt ein tiefes christliches Antisemitismus, eine christliche Judenhass. Die hat dafür gesorgt, dass im Laufe der Geschichte des Christentums Millionen und Millionen abgeschlachtet sind. Nicht nur während der Holocaust. Ich nenne immer 4 Beispiele. Kreuzritter, die im Namen Jesus das heilige Land befreiten von der Islam, auch viele Muslime auf grausame Weise abgeschlachtet haben. Wenn es anfing, mit solch einer Kreuzfahrt wurden die Juden getötet, in Deutschland an der Rhein, Geld genommen, um die Kreuzfahrt zu finanzieren und so weiter. Wenn die endlich mal Jerusalem eroberten, haben die alle Juden in die große Synagoge getrieben, Männer, Frauen, Kinder, und lebendig verbrannt, weil die um die Kirche herum, um die Synagoge herum liefen und Halleluja riefen. Und am nächsten Tag feierten sie das Heiligabendmahl. Das haben sie die Mörder von Jesu etwas gelernt. Die Inquisition. Wir wissen, dass es protestantische Märtyrer gegeben hat. Was wir oft vergessen, ist, dass in die südlichen Länder von Europa Tausende von Juden lebendig verbrannt sind. Mit dem Kruzifix von Jesus vor den Augen. Pogroms kommt aus die Länder von Osteuropa, wo die Orthodoxie herrscht, russische Orthodoxie, griechische Orthodoxie und so weiter. Oft am Karfreitag sagte man, lasst uns diese Mörder von Jesus etwas lernen. Und dann fing es an. Die Gewalttätigkeiten, die Verbrennungen von Geschäften, Räubereien, Vergewaltigung, Mord. Offen fing das an, an Karfreitag. Und wurde vom Priester mit unterstützt. Und der Holocaust hat stattgefunden im lutherischen Deutschland. Und Luther hat die schrecklichste Dinge gesagt. Am Ende seines Lebens. Er hat gesagt, werfe die aus deine Länder, gib die niemals einen anständigen Job, give them a good beating, gib die eine gute Abstrafung, verbrenne ihre Bücher, verbrenne ihre Synagogen. Das Einzige, was er nicht gesagt hat, ist, tötet die. Aber sonst hat er alles gesagt. Und die Nazis konnten Luther zitieren und haben das auch getan. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem Israel entstanden ist, gibt die Weltkirchenrat der eine nach der andere pro-palästinensische Erklärung aus. Nimmt lieber die Seite der Feinde Israels, als dass die mit Israel stehen. Juden wollen wirklich nichts mit Christen zu tun haben. Juden sagen, Jesus, unsere jüdische Messias, kann absolut nicht wahr sein. Das muss ein falscher Gott sein. Ein Dämon, der lustet nach jüdischem Blut. Sieh mal, was seine Nachfolger mit uns gemacht haben. 2000 Jahre lang. Lasst uns allein. Die glauben noch immer, besser mit der islamischen Welt zu tun zu haben, obwohl die das jetzt auch anfangen zu sehen, dass es dort auch kein Heil von kommt, als mit der christlichen Welt. Das soll man verstehen. Wir kennen unsere Kirchengeschichte. Meistens kaum, aber die kennen die sehr gut. So, das ist das Problem im Nahen Osten. Es ist ein geistlicher Kampf. Dieser Antisemitismus tarnt sich in viele Gestalten. Es hat dieses christliche Antisemitismus gegeben. Es gibt islamisches Antisemitismus. Es gibt nationalsozialistische Antisemitismus. Auch in diese neue New Age Denken gibt Judenhass. Auch in das neue Humanismus, das aufkommt, gibt es einen tiefen Judenhass. Man sieht, wie das neue Europa hochkommt. Aber die jüdisch-christliche Wurzel ist durchgeschnitten. Kein Name von Gott in der Entwurf der neuen Grundgesetz. Keine Erwähnung von den jüdisch-christlichen Werten, die Europa über die Jahrhunderte geformt haben. Und sogar der Papst hatte das nicht ändern können. Es ist ein neues Unternehmen im Namen des Menschen. Im Namen des Humanismus. Weil dieser Humanismus, Hellenismus, hat schon einmal in die Geschichte gestoßen mit dem Gott Israels. Wenn ihr zurückdenkt und wenn ihr eine katholische Bibel habt, dann gibt es auch diese Bücher der Makkabäer, in die Bibel. Apokryphen, aber in die katholische Bibel sind sie dabei. Wir sehen zurück auf eine Zeit, dass nachdem Alexander der Große die Welt erobert hatte, vor die Römer, auch Israel, er ist jung gestorben, hat die Sache überlassen an seine vier Generäle. Dann gab es einen General und sein Nachkommen in Assyrien, Syrien und ein anderer Ptolemaios gab es in Ägypten. Und diese Seleucus in Assyrien, Syrien und diese Ptolemaios in Ägypten haben immer miteinander gekämpft. Und wenn man sich auf die Karte ansieht, dann kommt man immer durch Israel, von Ägypten nach Syrien und wieder zurück. So, das lag immer in der Mitte. Die haben gekämpft. Endlich hat einer der letzten Könige von dieser griechisch-humanistischen, hellenistischen Bewegung verloren von seinem ägyptischen Bruder und auf den Rückweg zurück nach Syrien mit seinen Armee, war er so böse, dass er in Israel Erfolg haben wollte. Und Erfolg nicht nur, dass das Land besetzt wurde, aber auch, dass es hellenisiert wurde. Und Hellenismus, das ist Demokratie, das ist der Mensch, das ist Schönheit, das sind Statuen, das ist olympische Kämpfe und so weiter. So ein Teil dieses schönes Körper von einem Mann beschneiden, ein Stückchen abschneiden, das ist widerlich. So er hat verboten die Beschneidung in Israel. Er hat verboten Schabbat zu feiern. Er hat ein Bild von eine Statue von Zeus in den Tempel aufgerichtet. Auf Todesstrafe hat er die Juden verboten, Jude zu sein. Die mussten humanistische, hellenistische Menschen, Leute werden. Er hat ein Schwein geschlachtet im Tempel. Das ist das meist unreine Tier, das man kennt. Und dann hat es diesen Aufstand gegeben von frommen Juden, die Makkabäer. Und kaum zu glauben, aber die haben das gewonnen am Ende. Händel hat noch ein schönes Oratorium darüber geschrieben, Judas Makkabäus. Und dann haben die den Tempel wieder sauber gemacht, eingeweiht, und das wird noch jedes Jahr gefeiert, im Chanukka-Fest. Das ist ein Lichtfest, aber das ist ein Fest, das erinnert an diese erste Clash zwischen Hellenismus, Humanismus und der Gott von Israel. Oh, Hartmut, herzlichen Dank. Wenn jetzt ein neues Europa aufkommt, und Europa hat zwei Wurzeln, diese jüdisch-christliche, die es seit Jahrhunderten geformt hat, und diese griechisch-römische. Denn die Römer haben wohl die Griechen erobert, und dann gab es das Römische Reich, aber kulturell und philosophisch haben die Römer das, was die Griechen hatten, übernommen. So die Kultur und sogar die Religion von Griechenland hat die Römer erobert. Wenn man im Römischen Reich reich war, dann suchte man einen guten griechischen Lehrer, um deine Kinder zu entziehen. Die haben andere Namen bekommen, diese römischen Götter, aber das sind die griechischen Götter und so weiter. So es gibt diese römisch-griechische Wurzel von Europa auch. Und weil wir jetzt diese christlich-jüdische Wurzel durchschneiden, denn wir haben die Juden abgeschlachtet bei den Millionen. Aber wenn wir als christliche Kirche, wie Paulus sagt, aber vielleicht komme ich dort heute Nachmittag noch ein bisschen mehr auf. Wenn wir aufgepropft sind auf eine alte Wurzel, und man schneidet diese Wurzel durch, was geschieht dann mit diesen Zweigen oder Asten, die aufgepropft sind? Die verdürren und sterben. Was ist noch übrig vom Christentum in die Länder des Christentums? Das ist fast tot. Es gibt noch einige Lichtflecke in der Finsternis hier und dort. Und glücklich gibt es auch noch Juden unter uns. Denn ich glaube, dass da dort eine tiefe geistliche Beziehung ist zwischen die beiden. Das hat die Synagoge nie gewusst, das hat die Kirche gar nicht gewusst. Aber vielleicht hat Gott so gesehen. Und jetzt, wenn wir diese Wurzel durchgeschnitten haben, haben wir ein Vakuum kreiert. Und Jesus sagt, wenn einmal die Dämonen aus einem Mensch getrieben sind geworden, und so ist es gewesen, ich gehe wieder zurück und denke, ha, schön sauber gemacht, können wieder zurückkommen. Und sie nehmen noch viel mehr andere Geister mit. Und das wird am Ende, sagt Jesus, mit diesem Mensch schlechter sein als im Anfang. Und jetzt sehen wir in Europa, wie das geistliche Vakuum gefüllt wird. Die alten Götter kommen wieder hoch. Aber auch neue Götter, Islam setzt ein. Atheismus, Materialismus, viele Formen von Okkultismus und so weiter. Und das bedeutet, dass wir jetzt diese griechisch-römische, humanistische, hellenistische Wurzel aufkommt, dass das keine gute Nachricht ist, nicht für Juden und auch nicht für bibeltreue Christen. Das ist sehr human, das ist sehr tolerant, aber weh, wenn man nicht mitmacht in diese Toleranz und sagt, ja, aber ich habe hier eine Bibel und ich glaube an Gott und ich glaube an seine Gebote und ich muss, dann hört die Toleranz schnell auf. Zwei Tage her habe ich ein Programm des Neudeutschen Rundfunk gesehen. Ich war in einem Hotel und da war eine halbe Stunde, wie schrecklich diese zum Beispiel charismatische Christen sind, die es wagen, ihr Leben zu gründen auf die Bibel. Und dann wurde gezeigt, wie schlecht diese Bibel ist. Und dann hatten die auch noch einige kleine Stückchen von fundamentalistischen Islamisten. Das war auch nicht gut. War auch so ein heiliges Buch, das man wegwerfen muss. Aber es ging gegen diese Christen, die diese Bibel noch immer für Gottes Wort halten. Und dann gibt's auch noch eine Theologe, gibt's auch immer, die das auch erklärt, warum das so schlecht ist, um zu glauben, dass das wirklich Gottes Wort ist. Und das war es. So, neue Geister kommen in das Vakuum. Aber Gott ist Gott und Jesus ist Sieger. Und Allah wird nicht die ganze Welt gewinnen. Und am Ende wird jede Knie sich beugen und jede Zunge wird sagen, Jesus Christus ist Herr. Zur Ehre Gottes. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Aber vielleicht genügt's. Ja, denn ich sehe noch wenigstens 5 Kriege nach dem Nahen Osten kommen aufgrund von Prophezien, die noch nicht erfüllt worden sind, aber das sind alles Details. Dies ist die große Linie. Ich versuche immer, etwa einen Hubschrauberblick zu bekommen. Dass man sieht, was dran ist. Dass man das versteht, ehe man sich verliert in alle diese Einzelheiten. Und Gott liebt Palästinenser und islamische Leute. Das hat nichts zu tun mit Hass oder was. Jesus hat sein Leben gegeben, auf das nicht Hass im Herzen des Menschen ist, sondern Liebe. Er liebt die Araber, wie er jeder liebt. Und Christen sollen immer verstehen, dass der einzige Auftrag, den wir haben, ist zu lieben. Das ist das Hauptgebot, Gott zu lieben von ganzem Herzen und ein anderer Mensch wie man selber. Und es wäre wunderschön, wenn einmal die Erlösung von Jesus durchbrechen würde in die islamische Welt. Denn das ist doch schrecklich, dass meine Kinder mit Bomben umhangen, schickt voller Hass, und glaubt, dass man Gott dient. Und das wird einmal geschehen. Dann wird denke ich, der islamische Welt implodieren. Vielleicht versucht man zu explodieren, aber es wird implodieren. Und daher noch ein ermutigendes Vers aus Jesaja 19. In that day, oh, dat is de Duitse versen. Engels, yes. Jesaja 19. Dat is toch iets. Von Vers 16 an. Zu der Zeit werden die Ägypter sein wie Weiber und sich fürchten und erschrecken, wenn der Herr Sebaoth die Hand über sie schwingen wird. Und die Ägypter werden sich fürchten für dem Lande Juda. Ägypten wird sich fürchten für das kleine Juda. Wenn sie daran denken, werden sie erschrecken wegen des Rates des Herrn Sebaoth, den er über sie beschlossen hat. So, der Hand des Herrn wird durch das kleine Juda etwas zu Ägypten tun. Und die Ägypter werden sein wie Weiber, sagt sie. Zu der Zeit werden 5 Städte in Ägyptenland die Sprache Kanaan sprechen und bei dem Herrn Zebaoth schwören. Nicht länger bei Allah, aber bei den Herrn Zebaoth. Zu der Zeit wird für den Herrn ein Altar mitten in Ägyptenland sein und ein Steinmal für den Herrn und seine Grenze. Es wird ein Zeichen und Zeugnis sein für den Herrn Sebaoth in Ägypten. Denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit. Der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen und sie werden sich bekehren zum Herrn. Und er wird sie erbitten lassen und sie heilen. Zu der Zeit, nicht nur Ägypten, zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Das ist das heutige Irak und Syrien. Eine Straße von Ägypten nach Assyrien. Dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt der Assyrer Gott dienen. Die 4 Buchstaben, die Juden nie aussprechen werden. Der Gott Israels. J-H-W-H. Jesaja 19. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein, mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Praise the Lord. Denn der Herr Sebaoth wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du Ägypten, mein Volk. Und du Assur, meiner Hände Werk. Und du Israel, mein Erbe. So Gott ist ihm Gewalt. Er führt die Geschichte zu seinem Ziel. Und das ist sein Königreich. Es wird noch durch die Tiefe gehen. Aber es wird endlich führen, dass Gott sei alles in alle. Halleluja. Amen. Und wir sprechen weiter davon heute Nachmittag. Aber vielleicht noch eine Frage. Psalm 83. Jesaja 17, Jesaja 19, Zacharia 12 bis 14, Ezekiel 38, 39. Man kann auch noch hinzufügen Offenbarung 8 und 9.